Und so ist es mir geistig gegangen. Also ich bin im Lesesaal in der Bibliothek und plötzlich denke ich mir, es gibt keinen Gott.
Erzähl mir von deinem Glauben.
Ein persönlicher Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erzähl mir von deinem Glauben. Mein Name ist Markus Bartelt und ich bin quasi der Reiseführer auf diesen spannenden Reisen zu den Gefilden des persönlichen Glaubens. Heute bin ich zu Gast in der Pfarrei St. Canisius und mein Gast, der heute uns über seine persönliche Glaubenserfahrung erzählen möchte, ist der Pater Hösel und als allererstes würde ich ihn bitten, sich doch einmal selbst vorzustellen.
Mein Name ist Manfred Hösel. Ich bin Baujahr 1965 von den Babyboomern und habe Abitur gemacht und anschließend Theologie, Soziologie und Pädagogik studiert in Regensburg, der nördlichsten Stadt Italiens, und habe dann eben 1990 das Diplom gemacht, bin dann in den Jesuitenorden eingetreten, 1991 in Nürnberg. Noviziat, meine weiteren Stationen waren ein Jahr München, 2 Jahre Rom, 2 Jahre wieder Nürnberg, 2 Jahre Würzburg, 6 Jahre Schwarzwald, St. Blasien, 9 Jahre Göttingen und jetzt 3 Jahre Berlin.
Also man hört schon, dass Sie ja nicht hier aus unserer Ecke kommen. Die erste Frage ist ja mal, wie ist der Glauben zu Ihnen gekommen oder wie sind Sie zum Glauben gekommen? Der süddeutsche Einschlag lässt vielleicht vermuten, dass es da einen starken Familieneinfluss gab.
Ja, also in der Tat, ich komme aus einem katholischen Dorf in der Oberpfalz. Bei uns sind alle katholisch. Ich glaube, da gibt es nicht einmal einen Protestanten. Und von daher war das für mich selbstverständlich, alle dort sind katholisch, also traditionell katholisch. Und da bin ich reingeboren worden, aufgewachsen und habe das von daher auch nie groß thematisiert.
Genauso wie man sich das vorstellt, also mit der sonntäglichen Messe, den Gottesdienst, den man hat, mit den schönen Feierlichkeiten, die es gibt, ob das Ostern, Fronleichnam ist, also auch die Bildstärke der katholischen Kirche, wie man sich das so aus dem Bilderbuch vorstellt.
Also klassische Sakramentenkarriere, Taufe, Erstkommunion, Firmung. Dann war ich natürlich Ministrant, wie praktisch alle anderen. Es gab die katholische Landjugend dort. Für mich war der katholische Glaube, das ist genauso wie das Fallgesetz von Newton. Ja, das ist praktisch Physik mit anderen Mitteln. Also ich habe das auch nie... Ich hatte ja auch keinen Anlass, das irgendwie in Frage zu stellen.
Nun kommen ja viele aus einer durchaus gottesfürchtigen Familie heraus, aber die wenigsten treten daraufhin in einen Orden ein. Was ist denn da passiert? Gab es da ein besonderes Erlebnis, einen besonderen Moment? Oder war das eine ganz normale vorgegebene Karriere, weil vielleicht andere Familienmitglieder, der Onkel oder so, auch Jesuit geworden ist?
Das hat in der Tat dann ein Ereignis gegeben. Und zwar habe ich Theologie studiert und bin dann im ersten Semester auch zum Ordinariat in Regensburg damals hin, zum Monsignore Hirsch, und habe den gefragt, ja, was ich für Berufsmöglichkeiten habe. Und dann hat der zu mir gesagt, ja, sind Sie im Priesterseminar? Habe ich gesagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage wegen dem Zölibat. Und dann hat der gesagt, ja, dann hören Sie auf zu studieren. Sie bekommen keine Anstellung. Und dann habe ich noch Soziologie und Pädagogik studiert. Das sind zwar auch so Arbeitslosenfächer. Ich habe mir gedacht, so 5% hier, 5% da irgendwie. Und ich war zu der Zeit ja mental sowieso anderweitig beschäftigt, denn ich musste die WAA in Wackersdorf verhindern. Ich musste die Gleichberechtigung für Frauen herstellen. Also ich war politisch gefordert und das hat mich auch in Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit gefordert. Ich war kein Bummelstudent, ja, ich habe das alles in der Regelstudienzeit gemacht, aber das hat meine Aufmerksamkeit und dass ich irgendwann mal einen Job kriege und wahrscheinlich auch eine Familie habe, davon bin ich irgendwie ausgegangen, aber das war jetzt nicht das, was mich so beschäftigt hat. Und so habe ich Theologie weiter studiert und bin dann etwa nach 2/3 des Studiums in eine Gotteskrise abgerutscht. Ja, das ist so, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie in der Hocke sind und ganz schnell aufstehen, dann wird Ihnen so schwarz vor Augen. Ja. Und so ist es mir geistig gegangen. Also ich bin im Lesesaal in der Bibliothek und plötzlich denke ich mir, es gibt keinen Gott. Dann habe ich mir so innerlich selber gesagt, Moment einmal, also von nichts kommt nichts, also gibt es einen Schöpfer. Wenn es einen Schöpfer gibt, es ist dann Gott. Wenn es Gott gibt, dann stimmt die Bibel und dann hat Jesus gelebt und dann ist er auferstanden und dann stimmte das wieder, ja, das Bild. Und jetzt ist es aber immer öfters gewesen. Ja, das hat sich bei mir sehr stark an der Person Jesu Christi festgemacht, ob er von den Toten auferstanden ist. Da habe ich immer sehr viel gelesen, mache ich heute noch. Und immer wenn ich einen Theologen gelesen habe, der das in Zweifel gezogen hat, und da gibt es viele, dann konnte es sein, dass da wieder meine Festplatte abgestürzt ist. Ja, und ich mir dann wieder, mir das wieder mühsam holen musste, wieder so. Ja. Und so, dass also, ich möchte mal Glaube und Zweifel wie ein Käse vergleichen. Das war also zunächst war das wie so ein Butterkäse mit ganz kleinen Zweifellöcherchen drin. Und dann wurden die Löcher immer größer. Dann wurde das zu einer Art E-Darmer, wo die Löcher waren dann, die Zweifel waren schon größer. Und dann war es ein Leerdarmer, wo eigentlich, habe ich mir irgendwann gesagt, du hast ja eigentlich mehr Zweifel als wie Glauben drumherum. Und dann war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, jetzt brauche ich Hilfe. Ja, ich kann das jetzt nicht mehr alleine, auch nicht mit Büchern klären. Ja. Und da habe ich dann 2-3 Freunde angesprochen. Wir haben dann so einen Gesprächskreis gegründet an der Uni Regensburg. Und da haben wir dann auch manchmal Leute aufgesucht, von denen wir Antworten erhofften. Und darunter waren eben auch die beiden Jesuiten, die es in Regensburg damals gab. Das war Pater Richard Loftus. Der hatte seit über 20 Jahren, hat der an Sinnesorgan am Lehrstuhl für Zoologie gearbeitet. Und der hat mich dann weiter zu Pater Konstantin Tino Merz, der war Priesterseelsorger der Diözese und mit dem haben wir uns dann regelmäßig getroffen und das war für mich sehr wichtig, ja, das hat mich sehr getragen, aber das hat meine Glaubenszweifel nicht beseitigt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, so, ich muss in die Hände von Profis, ich muss in die Hände von Glaubensprofis und habe mir dann gedacht, ich trete in den Jesuitenorden ein, weil da sind die Profis. Die kannte ich jetzt schon so auch von der Literatur her. Dann kannte ich dieses Zauberwort Exerzitien, Spiritualität. Da muss ich hin. Dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich da jetzt reingehe und sage, ich glaube ja gar nichts, dann schmeißen die mich raus, bevor ich drin bin. Also habe ich vor diesen Treffen mit dem Novizenmeister damals und den dortig Verantwortlichen, habe ich mir Glauben angelesen. Ja, ich bin wie so ein Drogenabhängiger, habe ich da diese Artikel und warum es Gott gibt und Argumente für Gott und sowas. Ich habe mir das richtig reingezogen. Das hat dann ungefähr so 1-2 Tage gehalten, aber dann hatte ich ja das Gespräch hinter mir. Und wenn die mich dann so gefragt haben, ja, glauben Sie und Christus und bedeutet das? Ja, ist kein Problem. Ja, selbstverständlich. Ja, glaube ich und so. Ja. Und so habe ich mich, ich sag's mal so, ich habe mich in den Orden reingemogelt. So, und dann war ich drin und 91 und dann habe ich so nach 14 Tagen ein bisschen so den Finger in die Luft gehalten. Wie ist die Stimmung, die Atmosphäre? Kann ich da sagen, was ich bin, was ich denke? Und dann habe ich die Hosen runtergelassen, ja, und habe gesagt, dass ich da mich mit dem Glauben da so schwer tue. Nicht nur schwer tue, sondern gar nichts, mir das nicht vorstellen kann. Und dann hat mich mein Novizenmeister nicht rausgeschmissen. Ja. Und das ist die zweitstärkste Erfahrung in meinem Leben, ja, dass die mich nicht rausgeschmissen haben, dass mich die ernst genommen haben, auch meine Noviziatskollegen, meine Mitbrüder, dass die sich mit mir auseinandergesetzt haben. Und ich habe ja die genervt mit meinen Fragen und gibt es Gott und stimmt doch, die Bibel stimmt doch gar nicht. Und wie kann ich Gott erfahren? Und die haben das mitgetragen. Ja. Das war schon eine ganz starke Lebenserfahrung. Und dann, im September tritt man ein und im Januar habe ich dann dem Novizenmeister gesagt, dass ich die klassischen ignatianischen Exerzitien im Mai nicht machen kann. Weil immer, wenn ich über einen Bibeltext nachdenken soll, dann rollt es mir schon alles zusammen, weil ich sage, das stimmt ja gar nicht. Da könnte ich ja genauso gut über das Märchenbuch der Gebrüder Grimm meditieren. und ob ich nicht zu einem anderen Pater in der Zeit gehen könnte, der meditiert nur mit, also kontemplativ, also ohne biblische Inhalte, ohne biblische Geschichten, nur der Name Jesus Christus, ja, beim Einatmen Christus, beim Ausatmen Jesus, so, und das machst du. Und dann bin ich zu diesem Pater hin. Und das ist eine spirituelle Koryphäe bei uns im Orden. Er war Dogmatikprofessor in Argentinien, ist dann von den Militärs verschleppt und nur gefoltert worden und hat dort sechs Monate gefesselt seine Meditationsmethode entdeckt. Und dann habe ich eben den gefragt, ob ich da kommen kann, während meine Novizen, mit Novizen die Exerzitien machen. Dann hat er gesagt, ja, du kannst kommen, aber es wird sehr hart. Dann bin ich dahin und dann waren Exerzitien über 33 Tage, jeden Tag 8,5 Stunden meditiert auf dem Hocker und kam mir vor, als wie glotze ich ins Testbild. Das war früher, als es die Fernsehprogramme noch nicht so lang waren. Ich sehe gar nichts, ja, und jeden Tag Gespräch mit diesem Pater. Da hat er mich so gefragt, und wie geht es dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe das nicht ein, warum soll das hier? So alles nur so eine Suppe. Sagt er, gut, machen wir weiter. Ja, dann bin ich so die nächsten Tage und dann, ja, was mache ich überhaupt? Ist das hier Zeitverschwendung und was soll das hier? Und gut, machen wir weiter. Ja, ich hasse die Kirche, ich hasse den Glauben, ich nerv Gott, gut, machen wir weiter. Und dann, so ist es weitergegangen, 33 Tage lang. Und nicht, also diese Stimme, die ich erwartet habe, irgend so ein goldenes Licht oder eine Stimme, die sagt, mich gibt's oder sowas, ja, nichts, gar nichts. Und jetzt am Ende, nach 33 Tagen, Abfahrt ins Noviziat, zurück zu den anderen Novizen. Und die werden dann von irgendwelchen Schauungen und Entrückungen und Erscheinungen erzählen. Ich nichts. Da habe ich ihn gefragt, ja, was hat das jetzt gebracht? Dann sagt mir der Pater, das kannst du jetzt nicht beurteilen, aber in 6 bis 9 Monaten wirst du das merken. Bin ich nach Hause, also ins Noviziat. Und das war dann auch genauso, die anderen erzählen so von ihren Erlebnissen in den Exerzitien und ich nicht. Und tatsächlich dann, es war so Anfang Dezember, merke ich, dass meine Zweifel jetzt nicht schlagartig weg sind, aber immer mehr zurückgehen. Ja, die verschwinden irgendwie. Die lösen sich auf. Ich könnte jetzt auch sagen, dass aus meinem Leerdamer Käse wieder ein Emmentaler wird und wieder ein Butterkäse, etwa ein kompakter Glaube. Aber das würde zu sehr bedeuten, dass ich jetzt den alten Glauben vom früher wieder habe. Ich würde aber jetzt sagen, dass ich überhaupt erst einen Glauben bekommen habe, der jetzt nicht Physik mit anderen Mitteln ist, sondern eigentlich erst ein Glaube im eigentlichen Sinn des Wortes ist. Und diese Erfahrung war für mich die stärkste Erfahrung in meinem bisherigen Leben. Und ich war ja da schon ein gutes Jahr im Orden drin, bin jetzt aber innerlich in diesen Orden eingetreten. Und ich musste da noch viele Hausaufgaben machen, die anderen natürlich schon gemacht haben. Zum Beispiel, will ich diese Lebensweise und Armut und Keuschheit und Gehorsam und all die Sachen. Das hat mich ja bisher gar nicht interessiert, weil ich gedacht habe, ja, wenn es Gott nicht gibt, ist doch das sowieso völlig wurscht. Ja? Und das musste ich jetzt noch nachlernen und deswegen brauchte ich auch die vollen 2 Jahre Noviziat. Und als ich aus dem Noviziat rauskam und glauben konnte, habe ich mir eben dann vorgenommen, ich möchte Menschen, denen es auch so geht, Glauben vermitteln. Ja, und das ist jetzt nicht so entscheidend, wie ich das mache, an welcher Stelle und an welchem Ort. Aber ich möchte Menschen, die nicht glauben können, aber glauben möchten, denen möchte ich helfen. Ja, ich möchte den Glauben so anbieten, dass Menschen ihn verstehen können. Alle Menschen aller Bildungsschichten, ja, mit dem, was das Leben aus ihnen gemacht hat, ja. Das ist mir wichtig und das mache ich jetzt. Das hat sich irgendwie so ergeben. Seit 12 Jahren als Pfarrer, 9 Jahre in Göttingen, jetzt 3 Jahre hier in Berlin. Und ich wollte nach Berlin, weil ich wollte in die säkularste Stadt Deutschland. Und dann hat man mir wissenschaftlich erwiesen, anscheinend Magdeburg, aber da haben wir Jesuiten keine Kommunität. Und dann hat der Provinzial gesagt, also Magdeburg liegt am Lietzensee Und dann bin ich hierher gekommen und seitdem bin ich hier Pfarrer.
Wo ist denn der Unterschied jetzt? Sie hat ja vorhin gesagt, der Kinderglaube, das war so ein bisschen Physik mit anderen Vorzeichen. Dann haben Sie jetzt Glauben in seiner eigentlichen Bedeutung erkannt und wollen das ja den Menschen, die glauben wollen, aber nicht können, auch nahebringen. Wo ist denn da der Unterschied zwischen diesem physikalischen Glauben und dem spirituellen Glauben?
Ja, also ich glaube, dass, oder der Glaube vorher war eine Ansammlung von quantitativen Faktlein, ja, von vielen einzelnen Sachen. Und die sind alle, oder viele, die meisten, sind weggebrochen. Ja, die haben sich als nicht tragfähig herausgestellt. Und umgekehrt ist die Person Jesu Christi für mich als immer tragfähiger, hat sich herausgestellt. Das heißt, der Glaube ist gleich geworden, aber hat sein Gewicht verlagert. Den tragen jetzt nicht so und so viele Dinge, Heilige oder Gebetsformen und so, sondern die Person Jesu Christi. Und da glaube ich halt, dass dieser Glaube belastbar ist. Ja, also ich bin jetzt nicht der wie in meiner Studentenzeit, der sagt, ja, also das Dogma von der Jungfrauengeburt, das hat nicht stattgefunden, weil mir das nicht einleuchtet oder so. Sondern da würde ich heute sagen, ich war da nicht dabei, ich lasse das offen. Ich weiß auch nicht, dass es anders war. Ja. Ich für mich brauche diese Person Jesu Christi, dieses Leben mit diesen Werten, die dieses Leben verkörpert hat, gelebt hat, auch bei härtesten Konsequenzen, die dann letztlich zum Kreuz führen. Und dass eben Gott diesen Jesus bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat und damit auch bewiesen hat, dass er, wenn wir mit dem Latein am Ende sind, dass er da noch Handlungsoptionen hat. Und das wiederum macht die Worte, die dieser Jesus gesagt hat, gibt denen eine einmalige Qualität. Der ist ja nicht irgendein Literat, der schöne Dinge sagt und die finde ich so poetisch und deswegen finde ich sie gut, sondern die Worte Jesu, die sind wahr, weil er sie sagt, weil Gott hinter diesem Mann steht, weil er diesen Menschen ausgewiesen hat, auch weil dieser Mensch bereit war, für seine Texte, für seine Werte härteste Konsequenzen zu ziehen. Aber das reicht ja nicht. Also so Leute, die bereit sind, in den Tod zu gehen, die gibt's sonst auch. Ja? Vor denen muss man eigentlich eher Angst haben, wenn ich da an islamische Selbstmordattentäter denke. Nein. Es muss schon dieser Eingriff von außen dazukommen. Das ist die Auferweckung Jesu Christi, die Erhöhung. Und das, um das kreist mein Glaube. Das ist eigentlich mein Glaube. Ich habe gar nicht andere Dinge noch groß dazu. Ja, die fügen sich dann an, aber die sind gar nicht so wichtig. Und ich komme aber damit durch. Ja. Und bei allen Exerzitien, die ich mache, da hätte ich eben gerne von Gott, sag mir doch nochmal ein wunderbares, eine Offenbarung über die Dreifaltigkeit oder die Heiligen oder was weiß ich was. Und ich höre immer nur, so interpretiere ich das mal, nee, der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der genügt. Damit muss ich mich wahrscheinlich abfinden. Es gibt so viele schöne religiöse Themen, da kann ich einfach nichts dazu sagen. Also außer was Angelesenes natürlich, ja. Aber existenziell kann ich da nichts beisteuern. Aber bei diesem Jesus Christus, da kann ich sagen, das habe ich erfahren. Ja, dazu stehe ich.
Das heißt, aus der großen Glaubenskrise ist ein ganz, ganz starker Glauben geworden, dann ja. Im Rückblick. Wie sieht das denn heute aus? Gibt es immer noch Momente vielleicht des leisen Zweifelns oder der leisen Glaubenskrise? Oder ist das jetzt einmal überwunden worden und seitdem ist das felsenfest und nicht mehr verrückbar?
Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, sagen wir mal, so 85% Glauben habe und 15% Zweifel oder 92% Glaube, 8% Zweifel, sondern das mit dem Zweifel ist dann immer auch gleich 100%. Ja. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendeine Detailwahrheit des Christentums in Zweifel stelle, sondern der ganze Glaube, das ganze Leben dann auch angezweifelt wird. Und ich habe manchmal, da denke ich mir schon, Mensch, das Fundament, das wir Christen haben, ja, das ist aber doch relativ schmal, ja. Haben die anderen nicht doch recht? Vor allem, wenn das hier jetzt in Berlin, ja, wo du halt Minderheit bist, wo die meisten Menschen sich nicht als gläubig verstehen. Warum soll ausgerechnet ich recht haben oder wir recht haben? Auch was die Wissenschaft angeht, wo so viel entdeckt wird. Was mache ich eigentlich, wenn die mal entdecken, was meinen Glauben zunichte macht und so? Also solche Anwandlungen, die habe ich schon. Mir hilft dann immer zwei Dinge. Das ist erstens, wenn ich dann mal anschaue, was ist die Alternative, was glauben eigentlich die anderen, vor allem die, die nichts glauben, ja, die also dann an den FC Bayern, an Veganismus oder was weiß ich was glauben, was ist eigentlich deren Grundlage? Und dann finde ich mein Glauben dann doch eigentlich ganz gut begründet. Ja. Also ich wüsste jetzt keinen Glauben, der besser begründeter wäre. Wo ich sage, also die haben es logischer, die haben mehr Wissen, ja, die brauchen nicht so viel Glauben wie ich. Ja. Und wenn ich dann meinen Glauben, das ist das Zweite, wenn ich den dann ansehe, ja, das Neue Testament, da ist über jedes Nebensatz ist da mindestens eine Doktorarbeit geschrieben worden, der Glaube ist durch das Feuer der Aufklärung gegangen, ja. Also das sind keine Mythen oder irgendwelche Storys, sondern das ist auch historisch knallhart erforscht und ich wüsste keine Religion, die so viel auch von kritischer Wissenschaft aushalten musste und dann aber eben auch heraus hervorgegangen ist. Ja. Und von daher am Ende sage ich dann, also ich bin jetzt ein Christ, ich fühlte es nicht immer so, dass ich so geborgen bin, aber die Argumente sprechen einfach für Gott. Die sprechen für unseren christlichen Glauben. Ich meine, wenn ein Muslim oder ein Hindu das anders sieht, dann das ist ein gutes Recht. Ja. Das nehme ich ja dem nicht übel. Ich gehe ja jetzt nicht da mit der Pistole jetzt durch die Welt und versuche jetzt andere zu meinem Glauben zu zwingen. Das geht ja nicht. Aber ich selber möchte eigentlich nicht tauschen, meinen Glauben, ja, und sehe auch keinen Anlass.
Sie haben mal zwei Dinge gesagt, zu unterschiedlichen Anlässen, die ich jetzt mal zusammenbringe. Das ist einmal, weil es passt ganz gut gerade, Sie sprachen davon, dass es einen Markt der Glaubensangebote gibt, dass wir heute ganz viele Möglichkeiten haben. Und Sie haben einmal gesagt, dass die anderen Glaubensangebote, die es gibt, die anderen Götter, die es gibt, die verlangen Opfer. Jesus oder auch der katholische Gott verlangt keine Opfer von uns. Und das ist auch einer der Gründe, die für ihn sprechen. Weil Sie hatten das Beispiel genommen, dass wenn ich heute versuche, mich gesund zu ernähren, ich dort eben das Stück Schokolade opfern muss, was ich vielleicht gerne essen würde. Ist das nicht eigentlich ein Riesenvorteil im Glauben den anderen Glaubensanbietern gegenüber?
Also ich glaube schon, wir haben einen gnädigen und einen barmherzigen Gott. Wenn ich jetzt ein Leben lang, sagen wir mal, dem Gott der Schönheit diene, da kann man heutzutage schon sehr viel machen, also Muckibude und Klamotten und Pediküre, Maniküre, Gott weiß was. Also da ist viel drin, aber natürlich letztlich stehe ich irgendwann an der Wand, ja, dann kippt einfach die Figur und dann greifen die Diäten nicht mehr und dann kann auch die Schminke macht's dann nicht mehr fett. Also letztlich bin ich da auf der Verliererseite, ja. Dass das auch viel Geld kostet, ja, und viel Zeit kostet. Das kommt ja auch noch hinzu. Und da kann ich dann nicht zur Schönheit sagen, ja, jetzt sei doch mal nicht so, jetzt habe ich mich so lang für dich eingestrengt, schenk mir doch mal ein schöneres Gesicht oder sowas. Das geht nicht, ja, das ist da unbarmherzig. Und das ist bei meinem Gott, jedenfalls dem Gott der Bibel, da ist es anders, ja, da kann ich nochmal neu anfangen, ja. Oder wenn ich Gottes Geldes, ja, ich habe eine Firma ins Sand gesetzt, ja, und das ist jetzt, da kann ich nicht zur Bank gehen und sagen, das kann doch jedem mal passieren, also stellen Sie sich doch nicht so an, und also dann ist es vorbei, ja, und das ist knallhart. Und das ist bei unserem Gott nicht so. Ja. Da kann ich immer wieder anfangen, so verkorkst es auch ist das Leben vielleicht.
Wie Sie wissen, es gibt zum Abschluss zwei Sätze, wo ich Sie bitten möchte, sie zu vollenden. Der eine Satz lautet, ohne meinen Glauben wäre ich.
Also ohne meinen Glauben wäre ich nichts. Ich kann mir das nicht vorstellen. Gut, ich muss mir das auch nicht vorstellen, aber das ist nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich bin jetzt Pfarrer, aber ohne meinen Glauben, gut, da wäre ich halt Krankenpfleger oder Astronaut und es würde mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ohne meinen Glauben würde mein Leben zusammenfallen. Ja, ich sehe dann gar keinen Grund mehr weiterzuleben oder ich kann einfach leben, dann ist es auch egal, was ich bin, dann ist es egal, welcher Beruf ich habe. Ich würde nicht mehr sehen, warum ich bestimmte Werte jetzt verfolge. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht zum Verbrecher werden, weil selbst dafür gibt es ja gar keinen Anlass. Es wäre eine große Egalität und Kraftlosigkeit, ein Leben ohne Ja, traurig und depressiv, ja. Ich hätte keine Motivation mehr, Projekte anzugehen, ja. Natürlich müsste ich mich in irgendwelche offenen Oberflächlichkeiten stürzen, in irgendwelche Konsumverhalten vielleicht, weil das halt noch ablenkt oder vielleicht auch Süchte, ich weiß es nicht. Ich muss das auch nicht, ja.
Und der zweite Satz lautet, mein Glauben macht mich.
Mein Glauben macht mich realitätstauglich. Mein Glaube durch dieses Doppelaspekt, Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Ja. Durch das Kreuz weiß ich, bin ich nüchtern genug zu wissen, dass es im Leben Leiden gibt, in meinem Leben und im Leiden von anderen Menschen. Ja. Und ich werde dieses Leiden nicht unterschätzen. Und gleichzeitig habe ich durch die Auferweckung des Gekreuzigten immer auch eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die selbst im krassesten Leid noch trägt. Also am Karfreitag um 14.55 Uhr, also bevor Jesus da gestorben ist, da kam keine Kavallerie mit Engel, wie wir das aus dem Hollywood-Western kennen, und hat dann nochmal alles rumgerissen und Ende gut, alles gut und happy clappy, happy end. Ja, das war nicht der Fall. Der ist wirklich gestorben. Und so ist es auch. Es gibt so viel Leid und da gibt's kein Happy End. Ja, und da sterben die Akteure. Ja, aber selbst dann, als da keiner irgendeine Idee hatte, wie Gott diese Situation am Karfreitag 14.55 Uhr wenden konnte, drehen konnte, ins Positive nochmal wenden konnte. Ja, wir haben den Petrus gefragt, was konnte Gott jetzt noch machen? Was, die Jünger, die Maria, die hätten gesagt, nix, jetzt ist vorbei, jetzt ist zu spät. Und dann hat Gott eine Lösung herbeigeholt, herbeigezaubert, die sich die Akteure damals nicht einmal hätten träumen lassen. Und das gibt mir jetzt einfach die Kraft, dass die Situation, wie sie jetzt sind, ja, ob das jetzt Corona ist oder der eigene Krebs, dass Gott eine Lösung in petto hat und präsentieren wird, die größer ist als meine Fantasie. Und ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, es gibt so vieles, was ich nicht weiß, aber ich weiß das. Und das gibt mir Kraft.
Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre persönliche Glaubensgeschichte. Es war sehr spannend.
Alles Gute, vielen, vielen Dank.
Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Anregungen, Ideen oder auch der Wunsch, einmal vom eigenen Glauben zu erzählen, bitte direkt an vondeinemglauben@googlemail.com, vondeinemglauben@googlemail.com. In 14 Tagen und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit, folgt dann die nächste Episode von
Erzähl mir von deinem Glauben.
Ein persönlicher Podcast.